Unser heutiger Studiengast hat mit 11 Jahren sich selber das Programmieren beigebracht und mittlerweile mit seinem Team rund 40 Mitarbeitende über 95 Millionen Codeziele programmiert. Herzlich willkommen im Baselcast, Laurin Stoll.
Hallo Alex.
Laurin, bist du ein Computergenie?
Genie würde ich jetzt das nicht bezeichnen, aber ich bin sehr passioniert und enthusiastisch auf diesem Gebiet.
Erzähl mal schnell von dieser Anfangsgeschichte. Darf man sagen, wo das war im Alter von 11 Jahren?
Wo das war, wo meine Computerpassion angefangen hat.
Ja. Yeah.
Also das Ganze ist, ich habe mir eine Beschäftigung gesucht in jungen Jahren aufgrund von einer Wachstumskrankheit, die ich hatte. Morbus Pertes hat das geheissen. Ich durfte keinen Sport machen und habe dann entsprechend mir irgendwelche Betätigung gesucht und dann bin ich sehr bald beim Programmieren und dem Computer geendet.
Aber irgendeinen Bezug musst du ja haben. Ist dein Vater Informatiker gewesen oder hat dich das schon immer interessiert?
Mein Primarlehrer hat so schön gesagt, Laurin tut sich lieber stundenlang überlegen, wie er eine Maschine bauen kann, die einem die Hausaufgaben löst, statt dass er sie in einer halben Stunde löst. Und das war immer schon meine Passion gewesen, Sachen automatisieren, alles. Ich bin, glaube ich, ein grundfauler Mensch. Alles, was ich nicht muss machen, was irgendeine Maschine machen kann, ist hervorragend für mich.
Was war denn der erste Computer, den du gehabt hast?
Das ist jetzt, da ich nicht so alt bin, ist das nicht der Commodore 64 oder irgendetwas so gesehen. Das war noch ein Gateway 2000 von meinem Vater. Ich weiss noch, mein Vater hat, als er den angeschafft hat, hat er gesagt, wow, der hat einen 1 GHz Prozessor und glaube irgendwie 1 GB RAM. Das werden wir nie brauchen. Und, ja.
Aber der hat schon ein Betriebssystem gehabt in dem Sinn. Also nur eine Windows-Oberfläche.
Das war ja Windows 98 gesehen. Ja. Also ich bin gerade noch so am DOS vorbeigekommen. So.
Eben, weil ganz früher hast du ja wirklich da hast du ja etwas müssen eingeben, dass überhaupt etwas gekommen ist.
Genau, das habe
von
ich nicht.
Das sind ja die meisten aus dieser Generation, sind ja die angefangen haben zu programmieren, weil das hat dazugehört. Ja. Aber das ist schon ein Schritt. Das eine ist, dass du willst etwas automatisieren und für das eine Maschine brauchst. Und das andere ist, dass die Programmiersprache fasziniert. Da musst du ja ein gewisser Typ sein.
Ja, ich habe immer gerne Luftschlösser gebaut in Gedanken. Und das ist am Programmieren natürlich hervorragend, weil man kann, die Welt liegt einem zu Füßen und man braucht nichts außer ein Gerät. Und dann kann man alles Mögliche damit erreichen. Leute erreichen, Ideen umbauen, Sachen automatisieren. Ich brauche keine Geräte und ich bin auch nie der grosse Bastler mit Händen. Von dem her war das für mich die perfekte Betätigung.
Und dann hast du dir ein Buch gekauft oder hast dem Vater gesagt, bring mir es ins Spital?
Ich habe von meinem Götti ein Buch gekriegt, das ich mir gewünscht habe. Mhm. Das hat, glaube ich, irgendwie geheissen Visual Basic 6 in 21 Tagen oder so etwas. Und das habe ich dann durchgegackert und ich mag mich noch gut an die Zeit erinnern, weil es hat niemand wirklich in meinem Umfeld hat mir helfen können. Ich habe das, glaube ich, 4 oder 5 Mal durchgeschafft, immer wieder, bis ich ein bisschen zurechtgekommen bin und habe dann so meine Sachen vor mir programmiert.
Aber dann kann man sagen, es war ein Zufall gewesen, sondern es ist wirklich, das hätte ich gelustet, du hast es wie dir bringen, dir das reingezogen und hast die Leidenschaft davon entwickelt.
Ja, also eben darum auch, ich würde nicht Genie sagen, sondern effektiv passioniert. Also es ist wirklich, ich habe es wirklich richtig toll gefunden, richtig spannend. Und dann ist das einfach Arbeit gewesen.
Also und dann bist du also irgendwann vor dem Computer gesessen und hast angefangen zu programmieren. Was ist das Erste, was du programmiert hast, weißt du das noch?
Das Allererste, also das sind natürlich so irgendwelche Sachen gewesen, die irgendwelche Farben angenommen haben und so weiter. Und dann ist es relativ bald ein Note Calculator, hat das geheissen. Das war ein Programm gewesen, wo ich auch einen Notendurchschnitt in der Schule berechnen konnte. Mit halben Noten und so weiter. Da haben die Lehrer ja alles Mögliche gemacht, so Viertelnoten und mündlich zählt noch so. Und nachher ist es dann sehr bald zum ersten grösseren Programm gewesen. Das ist Sweepy, hat das geheissen. Mhm.
Und das hast du es für dich selber entwickelt oder hast du schon einen ersten Auftrag gehabt?
Das war eigentlich so ein bisschen eine Challenge gewesen von meinem Vater. Der hat ein Programm genutzt. Damals hat das WinSweep geheissen. Das hat den Computer bereinigt, Privatsphäre geschützt, Speicherplatz freigeräumt, was damals noch relevanter war als heute. Und der hat das benutzt. Und ich habe das gesehen und dann habe ich so gefunden, ich kann das besser. Ich will etwas machen, was mein Vater benutzt. Mhm. Und darum auch der Name Sweepy. Und eigentlich nicht, weil ich gewusst habe, was das bedeutet oder heisst, sondern weil ich einfach gefunden habe, das ist einfach der Kleinbruder von Windsweep. Und dann ist Sweepy daraus geworden.
Jetzt lese ich hier, dass das über 2 Millionen Mal abgeladen worden ist.
Ja, wir haben dann eine Freeware daraus gemacht, haben dann sehr bald über 2,5 Millionen Benutzer gehabt, in 5 Versionen, haben dann später eine Donationware daraus gemacht und so auch ein bisschen monetarisieren.
Aber du hast jetzt gerade einen grossen Gumm gemacht, wenn du sagst von mir.
Ich habe dann sehr bald, sind Leute dazu gekommen, die zum Beispiel mein Cousin, der auch heute in der Firma noch aktiv beteiligt ist, wo dann die Hilfe geschrieben hat, Freunde von meinem Cousin, die die Webseite gemacht haben und so weiter, und ich habe im Wesentlichen das Programm programmiert.
Dann bist du eigentlich nur mit Männern zusammen gewesen.
Ja, das ist in dieser
Branche... Provokante Frage, aber damals ist es wirklich so gewesen.
Es ist heute noch nicht so. Also ja. Wir haben mit Biegen und Brechen und mittlerweile auch, dass wir sehr gezielt rekrutieren, gerade mal auf 10% Frauenanteil in der Firma geschafft. Das ist
obwohl der Wert darauf legen, dass ihr gerne würdet mehr Frauen haben?
Absolut. Ich glaube, das tut jedem Betrieb gut, ein bisschen diverser sich aufzustellen. Mhm. Aber das ist gerade im Programmieren ist das nach wie vor ein Thema. Es gibt schon allein bei den Bewerbungen, die eingehen, ist nahezu nichts.
Die meisten, die sich in diesem Alter schon anfangen mit Programmieren verdauen oder interessieren dafür, das Hacking ist dann doch auch noch ein Thema, oder? Also ich meine, sind wir ehrlich, dann bist du in den schwierigen Jahren, oder? Pubertät. Und du stemmst dich gegen alles, was du kannst und hast die technischen Möglichkeiten, Sachen zu bewegen, die sonst niemand kann.
Mhm.
Jetzt mal ganz ehrlich.
Also ich habe mal an der Schule einen Rüffel gekriegt, weil ich dort mal die ganze Computer in allen Computerraum gefahren habe und so weiter. So Geschichten hat es gegeben, aber sonst bin ich relativ brav unterwegs.
Aber das hätte dich nie gereizt?
Ich habe es immer spannend gefunden, zu schauen, was geht und was zu machen ist. Aber ich habe es eigentlich immer spannender gefunden, zu überlegen, kann man irgendwelche Aufgaben, wo heute jeden Tag jemand immer wieder macht, wo einfach nicht sein müssen, kann man die wegautomatisieren? Das hat mich wesentlich mehr gereizt.
Eben, das ist im Kochen. Also, du musst wie eine Passion haben für etwas, oder? In dem Fall das Hacken ist eine andere Liga, nicht eine andere Liga, aber ist eine andere Technik als von null etwas neu kreieren.
Ja, es ist auch beim Hacken ist das immer so, man kennt das so aus den Filmen, oder? Man hat so das Gefühl, dann kann man da alles steuern und machen. Die Realität auch bei Hacks heutzutage sowieso, die viel schwieriger geworden sind, das ist ganz langen Prozess mit Ausprobieren und schauen, was geht. Und dann geht es am Schluss genau bei einer Firmware, in einer Version. Es ist also nicht so, dass man da irgendwie das Gefühl hat, ich laufe jetzt durch die Strasse und tue mich dann mal in jedem Haushalt. Es ist zweifelsohne sehr spannend technisch. Aber da muss man schon Geduld, Zeit und Muße und auch Freude daran haben. Weil am Schluss habe ich noch nichts erreicht, wenn ich jetzt einfach einen Hack
außer du machst ein Business daraus und bietest das an.
Genau, ja. Dann wäre
es vielleicht eher Security. Ich denke, dass das eher so ein bisschen, dass das wie in jeder Phase von einem Programmierer, der so jung ist, irgendwie dazugehört, sich eigentlich auszuprobieren. Also Grenzen auszuloten.
Ja, also minim hat es gegeben, aber ja, nicht so, ja, wie man das gerne hat für eine wunderschöne Story.
Jetzt, du hast dich an ein Informatikstudium angemeldet, aber bist nie in einer Vorlesung.
Ja, das hat sich... Da ist mir die Firma eigentlich dazwischen gekommen. Ich wollte das machen, ich habe mich angemeldet und habe mich dann gerade etwa 2 Monate nach der Immatrikulation habe ich mich wieder exmatrikuliert und habe dann die Firma gegründet.
Hast du einen konkreten Job schon vor Augen gehabt? Da hast du einfach riskiert und gesagt, Vollgas, es kommt schon gut?
Ich hatte das wirklich gar nicht vor. Ich habe immer gewusst, ich will mich irgendwann mal selbstständig machen. Ich will das weitertreiben, auch den Firmennamen übernehmen, den wir früher noch hatten von dieser Freeware und so weiter. Und nachher habe ich die Möglichkeit gekriegt, dass der Vater von meiner damaligen Freundin ist Vermögensverwalter war. Und dort haben sich gerade Gesetze geändert rund um Vermögensverwaltung, wie man Kundenbeziehungen muss dokumentieren muss. Das sind sogenannte MIFID-Richtlinien gewesen. Die haben vorgeschrieben, wie man dokumentieren muss, wie man mit dem Kunden, was man korrespondiert hat mit dem etc. Und dann hat der Vater von meiner damaligen Freundin hat gesagt, da gibt es noch keine Software, willst du das nicht machen? Mhm. Und der hat mich dann zusammengebracht mit Leuten, die das gefunden haben, das ist ein spannendes Unterfangen, das wollen wir pushen. Und nachher ist es so eins zum anderen gekommen.
Aber dann hast du ja eigentlich als Unternehmer immer eine Lösung gesucht für ein Problem. Das treibt dich eigentlich an. Es gibt ja viele wie Musiker, die den ganzen Tag musizieren, aber sie machen nie eine CD. Da bist du sehr, sehr zielgerichtet gewesen. Also du hast immer ein Ziel vor Augen gehabt und hast eigentlich dein Wissen probiert, so anzuwenden, um dort eine Lösung zu suchen. Ist das die Herausforderung für dich?
Ja, ich würde auch sagen, ich bin immer eher opportunistisch als Visionär unterwegs gewesen. Also ich habe jetzt nie grossartige Visionen gehabt und gefunden, die Welt muss sich so verändern und ich werde mit dieser Idee die Welt revolutionieren, sondern es ist wirklich eigentlich immer etwas an mich herangetragen worden, und ich gemerkt habe, oh, da könnte man zulängen, muss ein bisschen arbeiten dafür, aber das könnte etwas geben. Und ich bin eigentlich immer so unterwegs gewesen, weil ich es gerne pragmatisch. Ich weiss gerne, was ich erreichen will, und dann kann ich vorwärts arbeiten und dann können wir so zum Nächsten kommen.
Aber hast du als junger Informatiker, der Sachen entwickelt, ich meine, die Stories, die du hörst, dass zwei irgendeine App gründen und dann verkaufen sie es an einem Grosskonzern für x Millionen. Ist das nie mit, also ist das nie ein Antreiber auch gewesen?
Ich habe es wirklich nie, bis heute nicht, aus monetären Gründen gemacht. Es hat mich, das ist eigentlich nicht der Antreiber, weil ich finde, am Ende des Tages verbringe ich sehr, sehr viele Stunden, vermutlich am meisten Stunden von meinem jungen Leben zumindest, mit Arbeit. Also für mich ist eigentlich nichts Schöneres, als die Zeit können mit Menschen verbringen, die ich mir sogar aussuchen kann, mit wem ich zusammen arbeite und zusammen etwas arbeite und zusammen Freude habe. Und das ist, glaube ich, für mich viel der grössere Wert, als jetzt möglichst schnellen Exit und nachher zu schauen, dass man irgendwie das monetarisieren kann. Ich finde, man hat in der Schweiz eigentlich sehr schnell genug zum glücklich leben, und das ist eigentlich schon ausreichend.
Schon fast kitschig.
Aber es geht häufig vergessen. Es ist tatsächlich so. Gerade in Corona-Zeiten.
Ja, gerade in der heutigen Zeit. Wenn du jetzt, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung haben vom Programmieren, oder die meisten, die nichts mit, mit IT zu tun haben, die haben auf der einen Seite kennen sie Netzwerkbetreuer und auf der anderen Seite die Webseiten machen. Wenn du ein bisschen weiter zurückgehst, hast du die Webseite doch auch noch müssen programmieren, im Vergleich zu heute, wo du über ein CMS kannst eine Webseite machen und hast keine Ahnung von Computer und das kannst, oder? Mhm. Wie hat sich dort die ganze Branche gewandelt? Weißt, wie nimmst du das mit? Du musst dich oder dem auch anpassen, der Veränderung.
Also du meinst jetzt grundsätzlich, dass es quasi immer weniger Programmierer braucht? Oder?
Ja, früher hat das ist ja wie, es gibt Berufe, wo niemand würde sagen, er kann es. Oder kein steht da an und sagt, ich kann das Haus besser bauen als der Architekt. Mhm. Oder? Mhm. Bei anderen Berufen, Fußballtrainer, weiß es jeder besser, oder? Programmieren ist sicher auch etwas, wo keiner würde sagen, ich kann das besser programmieren als jemand anders. Man regt sich einfach auf, wenn es Bugs hat. Mhm. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass Digitalisierung so schnell voranschreitet, dass heute Arbeitsprozesse machbar sind von Leuten, die keine Ahnung haben von Computern, die früher einen Programmierer gebraucht hättest.
Mhm. Das ist sicher so. Durch das gibt es einfach eine Verschiebung. Also man kann mittlerweile viele Sachen selber machen, selber auch schnell erreichen, das Holz zusammenschustern. Aber durch das braucht es ja auch wieder an anderen Stellen Automatisierungen, Erweiterungen, es braucht mehr Schnittstellen zwischen Systemen und so weiter. Und man sieht schon so eine Entwicklung im Bereich Codeless, Serverless, also Sachen, wo man nicht mehr muss programmieren, sondern effektiv Sachen kann zusammenklicken etc. Aber die Sachen haben nach wie vor Limitierungen. Und wir auch in der Firma bieten wir das mittlerweile an. Also es ist nicht, dass wir sagen, wir sind Programmierer, wir verwehren uns dem, sondern das ist ein Teil vom Werkzeugkasten geworden. Gewisse Sachen lassen sich so einfach schneller und besser umsetzen. Und an anderen Stellen muss man aber immer noch Hand anlegen. Und das wird auch nicht so schnell mit fortschreitender Technologie und mit immer mehr Wünschen und Möglichkeiten wird das auch nicht so schnell vorbei sein.
Komm, wir schauen doch deine Firma mal an. Ich meine, du hast ein tolles Unternehmen aufgebaut. Sind jetzt 12 Jahre alt, Your Application.
Ich glaube, wir sind gerade 13 geworden am 14. Januar.
Es kommt darauf an, wenn wir den Podcast ausstrahlen.
Ja, das ist wahr.
Zwischen 12 und 13. Aber sag mal, du sind älter als 10 Jahre, ein Jahrzehnt, hast also gut überlebt. Eben, hast rund 40 Mitarbeiter und haben über 1100 Projekte realisiert. Da kannst du stolz sein.
Ja, das bin ich sicher auch. Also es macht Freude, dort zu arbeiten. Und es macht vor allem Freude, mit diesen Leuten zu arbeiten.
Wie hat sich deine berufliche Entwicklung verändert zwischen selber programmieren und für so viele Leute verantwortlich sein und auch müssen den Lohn reinholen für die?
Ja, also ich nehme manchmal Ferien, damit ich ein bisschen programmieren kann. Meine Freundin hat schon so schön gesagt, vielleicht solltest du ein Softwareunternehmen gründen, dass du mal kannst entwickeln als Beruf. und es ist in der Tat so, das kommt ein bisschen zu kurz, je mehr Leute wir sind. Und ich habe immer wieder meine Freude, wenn es irgendwann mal wirklich knatscht, wenn wir wirklich ein grosses Problem haben und ich mal selber wieder reinschauen darf und Hand anlegen. Auch wenn es dann meistens unter ein bisschen Druck und ein bisschen, weil es gerade mühsam ist.
Das ist ja gerade gut als Chef. Bist du nur noch am Führen oder bist du auch noch am Programmieren?
Ich bin am Beraten und am Coachen teilweise noch, aber wirklich, dass ich jetzt mal so einen Tag im Quelltext rumweible, das gibt es eigentlich nicht mehr.
Und wie fit bist du dort noch? Also weißt, wenn du über längere Jahre nicht täglich dran bist, geht es dann schon auch weiter?
Ich habe einfach für mich entschieden, wo will ich fit sein, wo nicht, und habe durch das meinen Fokus und mein Radar sehr eingeschränkt, wo ich sage, das sind Technologien, wo ich nach wie vor will an Schuhe sein. Und dort bin ich schon viel am Lesen, in der Freizeit noch. Oder was ich nach wie vor noch mache, ist an unseren internen Automatisierungen umprogrammieren. Also auch dort wieder. Ich meine, immer mehr Arbeitsprozess und was man dort automatisieren kann, wird automatisiert. Und dort habe ich sehr gerne selber noch Hand am Steuer.
Dann erzähl doch mal, was macht ihr so? Warum kommt man zu euch? Wo sind ihr stark? Was für Projekte betreut ihr gerade?
Wir nennen uns Digitalagentur und das ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Aber Huge as Digital soll das auch implizieren. Also wir sind die oder der Kunde in der digitalen Welt spiegeln oder ein Wegbereiter sein in die digitale Welt. Das sehen wir als Aufgabe und man kann das quasi als digitale Generalunternehmer sehen. Man kommt zu uns, wenn man will Geschäftsprozesse digitalisieren, wenn man sich will der digitalen Transformation hingeben will, wenn man Ideen hat für Produkte oder Lösungen. Und wir schauen nachher, dass wir von Beratungsstrategien zu Konzepten über Design und Umsetzung und Unterhalt das können abwickeln.
Für jemanden, der jetzt nichts mit dem zu tun hat, hat er immer noch keine Ahnung, was du machst. Also kannst du mal ein ganz konkretes Beispiel?
Konkretes Beispiel kann sein, du willst eine Webseite. Das ist sehr pragmatisch. Mhm. Oder du willst eine App.
Also gibt es Unternehmen, die heute noch keine Webseite haben?
Es gibt die, die wollen eine neue oder
eben, sie also wollen sie können, anders können machen. Kunden zu dir, die eine haben, aber eben vielleicht nur mit einem CMS angefangen und jetzt einen Schritt weitergehen? Oder gibt es wirklich Unternehmen, außer es ist natürlich ein junges Start-up, aber das muss jetzt wirklich jeder haben?
Ja, es gibt beides. Es gibt nach wie vor beides. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die merken, sie brauchen für ein Produkt eine Webseite oder für gewisse Service-Dienstleistungen, die sie jetzt digital anbieten können. Mhm. Und das sind wirklich konkrete Anfragen, die enden einfach in etwas programmieren, etwas umsetzen. Aber es gibt auch immer mehr Unternehmen, die merken, unsere Arbeitsprozesse, da kann man doch etwas machen. Und dann geht es darum zu schauen, wie funktionieren die Geschäftsprozesse, wie kann man dort digitalisieren, wo kann man mit digitalen Stücken wirklich menschliche Arbeit optimieren und schneller machen.
Eben, konkretes Beispiel, du musst keine Namen nennen.
Ein konkretes Beispiel kann auch bei dem sein, eine Firma, die sagt, wir wollen digitaler arbeiten, wir müssen mehr im Homeoffice arbeiten, wir brauchen eine Kultur für das, wir brauchen Kollaborationstools für das, wir müssen unsere Briefpost digitalisieren und nachher mit diesen Sachen arbeiten. Oder wir wollen zum Beispiel... Ein konkretes Beispiel, das wir gemacht haben vor nicht allzu langer Zeit, ist ein Lexikon, das historische Lexikon von der Schweiz, digital zu transformieren in ein Online-Lexikon. Also das war vorher wirklich so eine Schinken, so ein 14-bändiges Lexikon. Und die die Herausforderung war, wie kann man das digital abbilden.
Und wenn du sagst, die Kultur von einem Unternehmen, wie spielt dort der Arbeitsprozess auch rein, ob jetzt digital oder analog? Also geht es ja nicht darum, Menschen zu ersetzen, es geht ja darum, Prozesse zu optimieren, dass die können etwas anderes machen in dieser Zeit.
Ja, das geht eigentlich fast nie. Es gibt natürlich häufig die Angst, dass man Menschen ersetzen will. Das ist ganz häufig in der Digitalisierung natürlich eine valide Angst, aber in Realität zeigt sich am Schluss, dass die Menschen eigentlich meistens spannendere Arbeit können machen und mehr Ressourcen für anders haben. Von dem her geht es dort wirklich darum, dass man schauen kann, mit welche Arbeitsprozesse sind, kann man beschleunigen, kann man fehlertoleranter machen, kann man einfach automatisieren, dass man nachher kann Ressourcen und Kapazitäten befreien für sinnstiftendere Arbeiten meistens. Der Computer nimmt uns die wirklich kreativen, spannenden Sachen glücklicherweise meistens nicht ab.
Die digitale Transformation ist ja ein Schlagwort gewesen, das jetzt in den letzten 4 Jahren überall in allen Verbänden, in allen Wirtschaftsmagazinen ist das immer wieder das Thema gewesen. Aber wenn du dich mal vorschaffst, mit dem befassen, wirst du ja fast erschlagen als Unternehmen. Weil es hört ja dann einfach nicht auf, oder? Wenn du mal den ersten Schritt machst, geht es einfach gnadenlos weiter. Was gibst du einem Unternehmen, jetzt nimmst du mal eine KMU, eben nicht ein Grosskonzern, wo der Schritt muss gehen, oder? Sondern eine KMU, 10, 20 Leute, wo vielleicht das Daily Business schon völlig auslastet und jetzt müssen sie diesen Schritt irgendwie machen, weil sie merken, wir haben es noch können aufsparen, aber jetzt müssen wir einfach den Schritt gehen. Was sind denn die ersten, weißt du, dass du kannst sagen, hey, schau, 2, 3 Steps mal zum Anfangen, aber nicht gerade völlig überrennt werden?
Ja, ich glaube gerade, was du sagst, die ersten 2, 3 Steps, das ist eben relevant, das ist schon mal das Erste, dass man in Steps geht dort und wirklich einen Schritt nach dem anderen macht. Und meistens fängt das ganz banal an. Das ist, dass man mal auf Tools und Plattformen setzt, wo man gemeinsam ein Dokument schaffen kann, wo man einfach miteinander kollaborieren kann, wo man den Bildschirm teilen kann und so weiter. Also das ist wirklich so Commodity-Digitalisierung, wo noch nicht wirklich, wo schon sehr viel Power mit sich bringt, wo auch ein Kulturwechsel bedingt häufig, weil vieles geht schneller. Es ist schneller, wie noch etwas scannen und wieder zum Signieren gehen und ein Mäppli weiterreichen. Und das ist eigentlich die Basis, das ist wirklich die Basis-Digitalisierung. Und dann, wenn man das hat, kann man immer mehr aufbauen und kann sagen, okay, jetzt schaffen wir das. Durch das haben wir auch mehr strukturierte Daten zur Verfügung, die jetzt wieder schön digital abgelegt sind. Und dann kann man mit diesen Daten wieder schaffen und kann weitergehen und kann sagen, was gibt es für Geschäftsprozesse, die wir wiederkehrend machen oder welche sind besonders geschäftskritisch und dürfen nicht fehlschlagen. Und dann kann man dort anfangen. Und dann wird natürlich von am Anfang, wo man quasi oft die Shelf-Software, also Software, die ich einfach einkaufen kann, einsetzt, kommt immer mehr Tailor-Made-Software rein, wo man also auf den Kunden zuschneidert oder Geschäftsprozess digitalisiert und automatisiert.
Das ist ja spannend. Wie viele Leute können 15% von ihrem Handy nutzen und sie hatten so viele Möglichkeiten, aber sie interessiert sie gar nicht, weil sie müssen telefonieren, sie müssen WhatsApp, E-Mailen und SMS braucht niemand mehr, oder? Also, aber du könntest viel mehr machen. Und wenn jetzt das auf die grossen Softwarefirmen anwendest, wo du schaust, was du ja mit dem bestehenden Programm alles könntest, wo ja gar nicht genutzt wird, ist es dann immer ein Neuaufbau von einem System? Wie wenn ich jetzt das vergleiche mit Firmen, die ohne Probleme können auf einem OneDrive Dokument scheren und gleich werden noch PDFs per Memory Stick umgeschickt, oder? Es ist ja doch eine ganze Denkweise dahinter. Haben die da mehr Gehör in einer Firma, wenn die als Externe reinkommen und den Vorschlag machen, wie wenn es intern die IT bringt? Oder haben die gar nicht das Know-how?
Doch, es ist definitiv so, dass man häufig mehr gehört hat als extern. Hat man ein bisschen einfacheres Spiel. Man kann auch ein bisschen naiver über Gärtli-Grenzen hinwegfahren, weil man nichts davon weiss und mal schauen, was passiert. Und da kann man häufig mehr bewirken als interne Abteilungen, die halt meistens schon, da hat sich auch ein Image eingefeilscht. Die IT sind häufig im Betrieb, sind das Verhinderer, wie sie wahrgenommen werden. Es ist immer so, die sagen, nein, das dürfen wir nicht, das kann man wegen Sicherheit nicht, dort haben wir die Lizenzen nicht. Und das kann man als Externer natürlich anders angehen. Und es ist, wie du sagst, wir versuchen dort auch, und das ist zuerst einmal nutzen, was da ist und die Möglichkeiten ausnutzen. Es ist nicht so, dass man immer gerade muss sagen, jetzt macht man alles neu und jetzt baut man das anders auf, sondern meistens kann man dort wirklich einen Schritt vorangehen und einmal schauen, dass man das nutzt, was da ist. Und das ist meistens nicht limitiert durch Software, sondern durch menschliches Denken und durch ein Mindset.
Jetzt hast du rund 40 Angestellte. Das kann man sich selber ausrechnen. In Informatik hat einen guten Lohn. Da musst du recht etwas zusammenbekommen. Wie finanziert ihr euch? Habt ihr Supportverträge oder projektbasierend?
Wir machen rund zwei Drittel von unserem Umsatz machen wir mit Projektgeschäft. Und entsprechend ist das auch häufig ein Stressgeschäft. Jeder, der ein Projektgeschäft hat, weiss das. Vor einem Projekt ist nach einem Projekt. Man lebt eigentlich konstant in der Zukunft. Manchmal vergisst man, welchen Monat man hat, weil man in der Ressourcenplanung immer schon so weiter hinten ist und gar nicht im Jetzt. Und das macht rund zwei Drittel von unserem Umsatz aus. Und dann ein Drittel können wir glücklicherweise Lösungen, die man in Betrieb nimmt, muss man in der Regel auch warten, unterhalten, erweitern. Mhm. Und das gibt ein relativ gutes Polster, wo man wenigstens so kann wieder drauf aufbauen kann. Das ist noch schön an dieser Branche.
Wie habt ihr jetzt Corona-Zeit erlebt? Ist das für euch ein Booster gewesen?
Wir haben zuerst Angst gehabt, weil wir haben gemerkt, dass im Sommer letzten Jahres, 2020, ist es effektiv schwieriger gewesen. Die Kunden sind sehr verhalten gewesen. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Kunden haben langsam gemerkt, die Welt geht weiter. Und im Moment haben wir extrem viele Anfragen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das verhaltet. Ich bin immer noch der Meinung, man kann nicht ganze Branche fast auf Null runterfahren und wir können dann einfach sagen, ja, wir sind IT, wir werden das nicht merken. Ich glaube, wir sitzen einfach in der zweiten oder dritten Reihe und halt nicht in der ersten. Aber im Moment merkt man den Bedarf nach digitalen Lösungen von A bis Z durchaus stark.
Aber merkt ihr Trends, oder? Also wenn jetzt kann man ja sagen, Gewinner von dieser ganzen Corona-Pause sind die Online-Streaming-Dienste, sind die Online-Shops. Merkt ihr denn auch, wie es Unternehmen gibt, die auf diesen Zug aufspringen, dass man sagt, ja, wir brauchen auch noch so etwas? Oder sind es eher die Bestehenden, die dann anfangen auszubauen, weil sie Kapazitätsgrenzen erreichen?
Es ist beides. Es ist definitiv beides. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Fitnessstudio gehabt, wo mit digitalen Ideen aufwartet und so weiter. Es ist natürlich häufig halt auch eine Challenge für die Kleinen, die jetzt noch nicht im Online-Markt präsent gewesen sind und jetzt sehr hart getroffen werden von der Krise. Ist es eine Frage vom Schnuff, wie viel können die sich jetzt leisten an Investitionen, um diesen Schritt zu gehen? Mhm. Entsprechend sind natürlich Unternehmen, die jetzt ein bisschen Schnauf haben und auch die nötigen Polster, so stehen jetzt sehr viel besser da und vor allem die auch schon in den digitalen Kanälen sind. Aber es ist definitiv sehr eindeutig zu sehen, dass im Moment Digitalisierung sehr beschleunigt wird. Ich würde jetzt nicht sagen eine Revolution, aber es ist eine schnelle Evolution, die im Moment passiert.
Eben, man hat, also ich würde sagen, die Wirtschaft hat einfach jetzt müssen und jetzt ziehen sie mit und jetzt merkt man auch, dass es halt auch nötig ist in gewissen Momenten. Wo tünt ihr euch abgrenzen? Also wenn ihr sagt, die sind auf der Programmierseite daheim, Lösungsapplikationen, eben digitale Transformation, die Unternehmen begleiten, die haben auch ganz viele interaktive Media Designer, also wo auch die Oberfläche nutzen. Wie sieht es aus mit digitalem Marketing und Suchmaschinenoptimierungen? Wo fängt es an, wo hört es auf bei euch?
Wir sind keine Werbeagentur und keine Marketingagentur. Also das ist nicht unser Thema. Wir haben Experience Designer, Interaction Designer, Screen Designer. Aber das ist, weil wir irgendwann gemerkt haben, Leute wollen heutzutage einfach Lösungen, die Hand und Fuß haben und schön sind. Das ist sich jeder von seinem iPhone gewöhnt. Da will man nicht mehr irgendetwas, wo man denkt, ja, hat ein Informatiker gemacht, aber es sind graue Kästchen auf schwarzem Hintergrund. Darum haben wir das im Haus, um das effizient produzieren können. Aber wir grenzen uns ganz klar ab gegenüber Marketing und Kommunikation. Wir arbeiten sehr häufig mit so Agenturen zusammen. Und das ist auch eine Abgrenzung, wo wir uns nach wie vor sehr wohl fühlen damit.
Wohin geht die Zukunft und wo stehen ihr? Sind eure Kunden in unserer Branche, redet man immer von dem Und in der Umsetzung nachher macht man das. Ja, es gibt ja 1000 Beispiele. Nimmst du jetzt mal VR-Brille, oder? Mhm. Das, man mag noch so toll sein, aber wenn du immer mit dieser Brille, wenn du immer die Brille brauchst, oder? Mhm. Die Vermögen kostet, tut keine Firma 2000 so Brillen ihren Kunden verschicken. Auch wenn vielleicht der Marketingmensch gefunden hat, das ist jetzt noch etwas Tolles, so eine VR-Geschichte, mhm. oder? Also, wo lebt ihr von den Anforderungen, die Kunden an euch stellen und was dann wirklich umgesetzt wird. Wie ist das Verhältnis?
Es ist schon, also die Branche grundsätzlich ist, wie du gesagt hast, mit die Branche in der IT, das sind die Besten im Hypen von Sachen. Also der Gartner Hype-Cycle, der schlägt dort voll ein und das ist, VR ist genial und Big Data und Predictive Analytics und so weiter. Die Realität, wenn man nachher ins Business schaut, ist schon so, dass die wirklichen Use Cases meistens gesucht werden, ganz häufig, und das in Innovationsprojekten und Abteilungen stattfindet. Von dem her, bei uns wird wirklich häufig sehr naheliegende Sachen gemacht. Service werden digitalisiert mit Webplattformen, Prozesse werden digitalisiert mit speziellen Schnittstellen und so weiter. Also von dem her ist das schon. Ich denke, die neuen Technologien sind wichtig, die geben einen gewissen Zug, die geben Ideen, die machen kreativ, die werden auch mehr und mehr kommen, aber dort, bis das dann die ganz kleinen Betriebe auch noch in der Breite einsetzen und so weiter, wird das durchaus noch ein bisschen brauchen.
Wo siehst du die Zukunft, wenn du Aktien hast, in welche Technologie willst du investieren?
Ja, also zeitgleich sind natürlich die schon sehr stark auf Vormarsch. Also alles, was rund um Daten geht, ist ein Thema und wird immer mehr ein Thema werden in einer globaleren und schnelleren Welt. Von dem her denke ich, dort wird noch sehr viel passieren in diesem Bereich in den nächsten Jahren, auch bestimmt in der künstlichen Intelligenz. Da werden spannende Entwicklungen auf uns zukommen, aber ich glaube einfach nicht, dass das so super schnell geht, wie man das denkt.
Was machst du, um deinen Kopf ein bisschen lüften von den Nuller und Einser?
Ich mache sehr, sehr gerne Sport. Das ist mit Corona nicht gleich einfach. Ich schwimme gerne, ich spiele gerne Beachvolleyball, ich mache gerne Kampfsport. Das sind jetzt alles Sachen, die sind gerade ein bisschen challenged durch Corona. Im Moment versuche ich mich in Park-Workouts und im Joggen, aber ich bin einfach kein Jogger.
Und wie viele Stunden hat dein Tag?
Mein Tag hat so viele Stunden wie der von jedem anderen Mensch. aber ich denke, am Ende des Tages gebe ich mir Mühe, dass ich meine 8 Stunden schlafe und mit was mir den Rest fühle.
8 Stunden?
Ja,
du machst auch wieder richtig.
Ja, das ist.
Du kommst auf 8 Stunden pro Nacht?
Ich versuche es durchaus. Ich habe schon besser geschlafen wie im Moment. Das ist ein bisschen mangelnder Ausgleich, denke ich. Aber das wird wieder kommen. Und das brauche ich, um produktiv
zu sein. Das finde ich jetzt gerade die grösste Leistung im Fall.
Das ist im Fall gar nicht so schwer.
Nein, das da, also ich finde schon. Nein, wenn du selbstständig bist und auch so, weißt, den inneren Trieb hast, dann hast du doch immer noch mal das Gefühl, jetzt habe ich noch eine Idee, das könnte ich noch ausprobieren. Und dann 8 Stunden vom Tag,
ja,
gehst du liegen.
Wenn man noch keine Kinder hat und keine Familie, ist das noch vieles einfacher. Dann hat man noch ein paar Stunden mehr, die andere abgeben. Gut,
also dann musst du noch, wie sieht es dort aus? Was ist denn dort in Planung? Hast du irgendein Programmierchen?
Da gibt es keine 3- und 5-Jahres-Pläne mit dem Geschäft von dem her.
Okay.
Das steht in den Sternen.
Bleibst no comment.
Pragmatisch, ein Schritt nach dem anderen.
Laurin, danke schön für den Besuch. Alles Gute dir und deinen Mitarbeitern. Passet auf euch auf und weiter so.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.